Audioreise, der Podcast der Reiseexperten Dieter Döring und Andrea Schmidt. Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.
Hallo zu unserem neuen Audioreise-Podcast und wir haben wieder natürlich einen sehr kompetenten Gast mit dabei, aber vorher sage ich erstmal Hallo an meinen Co-Moderator, nämlich Andi Schmidt, hallo.
Hallo Dieter Döring.
Andi Schmidt, beziehungsweise nicht Andi Schmidt wollte ich sagen, sondern ich wollte sagen, wenn ihr natürlich unseren Podcast für sehr gut oder auch zumindest für ein bisschen gut findet, wäre es schön, wenn ihr den abonnieren würdet, vielleicht auch ein bisschen weitererzählen würdet, denn bei uns gibt es ja wirklich sehr viel, vor allem über Griechenland haben wir mittlerweile gemerkt, gibt es sehr viele Podcasts. Es gibt mehrere über Rhodos, mehrere über Korfu, es gibt über Kreta und jetzt direkt wollen wir über Rhodos reden, ne Andi?
Richtig, und zwar Rhodos mal von einer anderen Seite her. Heute wollen wir nämlich über Burgen, Schlösser und ja, ein bisschen was von der Geschichte erfahren. Und dafür haben wir einen sehr kompetenten Mann hier. Er ist nämlich auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs als Lektor und nicht nur im griechischen Bereich, sondern weltweit und kennt sich absolut, aber auch überall auf der Welt aus, muss man einfach mal sagen. Ich nenne ihn immer Wikipedia Michael Corneli. Hallo.
Hallo ihr Lieben. Ja, hallo, danke Michael. Für die Einladung. Das ist natürlich echt immer eine Ehre, mit euch sprechen zu dürfen.
Ach komm, das ist uns eine Ehre, dass du bei uns im Podcast drin bist.
Ja,
ne? Weitgereister Historiker und Kreuzfahrtlektor. Michael, wir wollen über Rhodos reden. Rhodos, da kann man ja wirklich geschichtlich und auch von Burgen her wirklich sehr viel erzählen. Und da ist ja auch vieles noch, sage ich mal, einigermaßen intakt, was man sich angucken kann, sodass man das auch nachvollziehen kann. Ne? Was wäre für dich denn so auf Rhodos die wichtigste Burg?
Naja, die Festung, nicht? Das ist nichts, hat Rhodos so geprägt wie die Festung der Johanniter oder der späteren Malteserritter. Also wenn du da ein Kreuzfahrtschiff anlegst, liegst du ja praktisch in dieser Festung drin. Für mich, muss ich ganz offen sagen, das ist nämlich mit der gänsehäutigste aller Kreuzfahrthäfen. Also jedes Mal, wenn ich da aufwache und komme morgens raus und schaue mir das an, das ist immer so ein Wach-Gefühl, nicht?
Da kann man ja, glaube ich, vom Schiff auch direkt so reingucken in die Altstadt,
du guckst, genau, du guckst da rein, gehst da auch sofort, du plumpst ja praktisch in die Altstadt hinein. Ja. Aber du liegst ziemlich genau an dem Punkt, wo früher die Galeeren der Malteser Ritter gelegen haben. Also der Orden, der eigentlich Hospitaliter, so hieß der Orden, ist gegründet worden in Jerusalem, war der älteste. Also noch vor den Templern gab es diesen Orden. Mhm. Und diese Hospitaliter, die hatten zwei Funktionen. Zum einen eben tatsächlich Sanitätsdienst, das waren Krankenpfleger. Und sind sie ja bis heute, nicht? Die Johanniter und die Malteser gibt es ja immer noch. Und der zweite war dann eben Schutz der Pilgerpfade. Das heißt, die hatten eine militärische Rolle und die Pflegerolle. Und die in der militärischen Rolle waren die bockstark, vor allen Dingen waren die extrem gute Seeleute. Die haben, wenn der Schlacht von Lepanto, Abwehrschlag gegen die Türken, diese berühmte Schlacht, da war fast ein Drittel der Flotte der Christen, das waren tatsächlich Galeeren aus Malta. Mhm. Nicht? Die waren also da ganz großartig aufgestellt. Und ihre Hauptfestung, bevor Malta das wurde, das war Rhodos. Nicht? Rhodos, also das in der Antike durch drei Stadtstaaten geprägt wurde. Also auf dieser einen kleinen Insel gab es drei große Stadtstaaten, klar, die da insgesamt sich dann so ein bisschen gegenseitig auch lange bekämpft haben, ehe sich zusammengeschmissen haben. Kamiros, Lindos und Jalissos waren das. Aber vorher eigentlich war Rhodos viel wichtiger, denn Rhodos war eine der Brückeninseln. Und zwar gehörte sie zu den Minoern, nicht die Minoer, die auf Kreta ja ihre riesigen Anlagen hatten. Fast jeder kennt den Palast von Knossos, den Evans ausgegraben hat. Nicht? Also wenn du so willst, von den Epochen her, bronzezeitlich waren es die Minoer. In der klassischen Phase waren es erstmal Stadtstaaten, die bedeutendste war Lindos und später dann die neu gebaute Stadt Alt-Rhodos, nicht, die ein paar Kilometer von der neuen Stadt Rhodos entfernt liegt. Und dann später im Mittelalter diese gewaltige Festung der Hospitaliter, Johanniter, Malteser.
Ja, es gibt ja auch in Rhodos gibt es ja auch immer Mittelalterfest jedes Jahr. Und da laufen dann auch die Ritter sozusagen durch die Altstadt durch. Das ist, finde ich, immer ganz schön gemacht. Aber ich meine, Rhodos Altstadt, das ist sowieso, also wenn man auf Rhodos ist, muss man da auf jeden Fall hin. Also selbst wenn man sagt, ich will bloß am Strand liegen, also da muss man auf jeden Fall hin, oder?
Also das in jedem Fall. Eins meiner Hobbys besteht tatsächlich darin, dass ich Reitshows moderiere, so Stuntshows und viel auch im Bereich Mittelalter. Und wir haben tatsächlich mit Rhodos auch mal verhandelt, darüber dort eine Reitshow zu machen, die sich dort aufbauen sollte auf diese Geschichte der Hospitaliter. Ja. Das Weiße Kreuz auf Schwarz war das eigentlich ursprünglich nicht. Und da war denen das aber zu warm. Im Heiligen Land, dann haben sie den Papst gebeten, ob sie nicht eine andere Farbe kriegen könnten. Und der Papst hat dann das Schwarz gegen Rot ausgetauscht. So wurde aus dem Schwarz-Weiß, wurde Rot-Weiß. Und das haben sie bis heute. Sowohl die Malteser als auch die Vaneta.
Aber gab es denn jetzt eigentlich diese Shows? Weil es gibt ja bei Siana, da gibt es ja irgendwie etwas abseits von der Straße gelegen, gibt es ja so ein, ich sag mal, so ein mittelalterliches Stadion, was aber neu gebaut wurde.
Ja, ja, das ist ein bisschen klamaukig, ne, was die da machen. Das ist ja, dann so Prinz Reinulf gegen Antonio den Bösen. Also das ist so ein bisschen wurstig. Da ging es ja nicht drum. Es ging ja darum, klar reiterlich spektakulär aufzutreten, aber dabei auch Geschichte zu vermitteln. Nicht? Das ist immer so, ich nenne das immer Edutainment, dass man immer auch versucht, ein bisschen was zu erklären darüber, über das, was da eigentlich passiert, was ist eigentlich wirklich Geschichte. Ne? Also das ist schon gerade in dem Bereich eine großartige Angelegenheit, wenn du durch die Festung durchgehst. Das ist ja einfach ein großartiges Ensemble. Die Mauern stehen noch, die Türme stehen noch. Dann hast du natürlich immer noch die Straße der Ritter. Nicht? Also die Ritter waren in Häusern untergebracht. Also wenn du da runter gehst, das ist die Ordos Ippolitu, also die Straße der Reiter. Und wenn du da runter gehst, merkst du, an beiden Enden gibt es Tortürme mit Gittern. Fragt man sich, warum? Na, ganz einfach, klar, das waren junge, unverheiratete Ritter, die zölibatär leben mussten, weil die waren ja halb Mönch, halb Ritter. Die hatten das Kleingedruckte im Vertrag, glaube ich, nicht. Sondern dann kamen die da an, weißt, kannst du dir vorstellen, Jungs, alle gut aussehend, muskulös, voll im Saft. Abends wollten die Party machen, nee, nix. Abends wurden dann diese beiden Gitter runtergelassen und dann waren die in ihrer Straße da eingesperrt. Und zwar in ihren Häusern. Das heißt, der Orden, der war international aufgestellt. Das ist, wenn man wirklich so will, fast schon so ein bisschen was wie eine kleine europäische Gemeinschaft gewesen. Und die Ritter waren nach Zungen aufgeteilt. Mhm. Zunge bedeutet Sprache. Und jede Zunge hatte ein Haus. Und in den Häusern lebten diese Ritter dann. Die hatten noch immer einen Abschnitt der Mauer und einen Turm, den sie verteidigten. Das war natürlich klar, die sollten im Kampf, wenn es hart auf hart kam, nicht mit der damaligen Kommunikationssprache Latein um sich schmeißen müssen, dass alle gleich schlecht beherrschten, weißt du? Da wären dann ulkige Sachen bei rausgekommen. Reinhard bringt dann eine 50 Mann sofort nach links und Reinhard schickt seine Männer in den Keller. Das ist ja so der Effekt gewesen halt bei der Angelegenheit. Also machte man das pragmatischerweise so, dass immer ein Abschnitt, ein Turm von einer Zunge verteidigt wurde. Und das war dann auch bei der großen Belagerung 1522 tatsächlich so. Und der Turm, der gefallen ist, der dann eigentlich den Fall dieser größten Festung des Mittelmeeres damals ausgelöst hat, das war der Turm der Spanier, der fiel. Lag jetzt hier an den Spaniern, das war einfach die Hauptangriffsachse der Türken damals. War natürlich ein riesengroßer Angriff, die Türken waren mit fast 35.000 Mann, griffen die dort an und die Verteidiger waren unter 5.000. Also das war schon schwer zu halten, die ganze Angelegenheit. Und wenn man das dann mit genügend Bereitschaft zum Verlust eigener Männer durchzieht, dann konnte man so eine Festung im schlimmsten Falle dann eben auch nehmen. Und mit dem Fall von Rhodos verlieren die Christen. Der Sultan der Türken sagte damals mal so, ihr habt uns bei Lepanto zwei Finger abgeschnitten, aber mit Rhodos haben wir euch einen ganzen Arm abgehackt. Nicht? So, das war der Vergleich, den man damals so machte.
Gibt auch ein schönes Buch von Michael Losse, der auch die Johanniter beschreibt, auch sehr schön die verschiedenen Zungen beschreibt und so. Mhm. Ist leider, vorletztes Jahr verstorben, noch recht jung, aber der war auch immer auf Rhodos unterwegs, war in derselben Pension immer, wo ich auch wohne. Und der hat da ein sehr schönes Buch drüber geschrieben, gibt es glaube ich aber auch immer noch, ist schon sehr schön.
Naja, also das ist ein spannender Orden. Und ich bin im Schatten dieses Ordens groß geworden tatsächlich. Also ich habe meine Jugend verbracht in Bergisch Gladbach. Und da gab es damals das Freibad in Herrenstrunden, wo wir nach der Schule immer hingefahren sind mit den Fahrrädern. Und daneben stand die Malteser Komturei. Das war tatsächlich die Verwaltung der Ballei Rheinland. Und die Ballei Rheinland war faktisch die Hauptverwaltung der deutschen Zunge des Malteser Ordens. Das Gebäude steht heute noch. Das ist in der Tat ein tolles Restaurant. Da kann man lecker essen. Und ich sage ja immer, Geschichte, die man nicht essen kann, taugt nichts.
Da wird Andi wach, habe ich das
gesehen. Ja, wenn es ums Essen geht, bin ich immer gleich da. Ne? Und ums Trinken ja auch so, Malteser, es gibt ja auch zu trinken. Ne? Da ist also
los hier.
Ja, also so viel kenne ich von Malteserorden, ne? Also ne? Ordentlich Malteser, ne? Also das ist so die,
genau. Diese kleinen süßen Kugeln, aber das geht um Malz, deswegen Malteser, weil da ein Malzzucker, glaube ich, drin. Ich bin ein bisschen süchtig nach den Dingern, da habe ich mich damit befasst. Ich habe damit begonnen, weil die Malteser hießen, dachte ich, wow, super, und dann habe ich festgestellt, nee, geht leider nur um das Maltose in der ganzen Angelegenheit. Schade, Pech. Aber essen kann man in Rhodos auch super gut in der Stadt, finde ich. Es gibt da einen Geheimtipp, das ist ein kleines Restaurant, wo ich immer esse. Das hat einen Dachgarten. Mhm, und ja. In den Dachgarten oben kriegst du, weißt du, wovon ich rede, ne?
Ja, ja, es gibt und schon mehrere, aber erzähl erst mal Platt, weiter, ja. Ob das vielleicht der gleiche ist.
Ja, Matthias Platt, ja. Okay. Und da oben kannst du wunderbar essen. Und der hat eine ganz einfache, schlichte Küche, ungemein bezahlbar, aber ein toller Blick über die Stadt. Also da sitze ich mal unheimlich gern.
Okay, das könnte sein. Da bin ich das letzte Mal, wie ich da gelaufen bin, da bin ich auf eine Cola und griechischen Salat eingekehrt, tagsüber. Da hat man auch einen richtig tollen Blick von oben über die ganze Altstadt. Das könnte vielleicht das gleiche gewesen sein. Ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß.
Eine kleine Treppe rauf von der Straße aus. Da geht so eine kleine Treppe, geht so nach oben, dann ist es drum. Ja, der warst du da. Hm, genau.
Und für lustige 45 Euro das Ganze, ne, Dieter?
Weiß ich nicht mehr. Du meinst den Salat? Nein. Damals nicht. Aber Andi geht ja immer zu Costa in der Altstadt von
Rodos. Genau. Ne? Warst du da eigentlich jetzt mal gewesen, Dieter? Fällt mir jetzt gerade ein. Wieso nicht?
Weil ich nicht mehr dran gedacht habe.
Nächstes Mal, Rodos, weißt du Bescheid. Zu Costa.
Weißt du Bescheid. Ne? Costa. Ja, genau, ja.
Costa ist, was es wolle. Ne? Ja. Wie wurde eigentlich Rodos dann griechisch? Wie ist das eigentlich passiert?
Naja, das wurde erstmal türkisch, also osmanisch, nicht? Also mit der Eroberung 1522 gehört es lange zum Osmanischen Reich und dann ist es tatsächlich griechisch geworden im Zuge des griechischen Unabhängigkeitskrieges. Das war ja nun eine Aktion in den 1820er Jahren, wo sich dann weltweit Abenteurer sammelten, also so alles Typen, die so ein bisschen außer Krieg nichts kannten. Der berühmte Thomas Cochrane zum Beispiel, der berühmte Vogel, der Admiral der Marine von Peru war, dann der von Chile, dann der von Brasilien und dann der von Griechenland.
Also, okay. Jetzt sind wir aber hier unterwegs. Hier.
Aber, ja, er hat den ersten Börsencrash in England hingelegt, ist dann im Gefängnis Newgate eingekastelt worden, hat sein Bett durch einen Streifen geschnitten, ist aus dem Fenster geklettert. Also wer den Film Master and Commander kennt oder diese Romane, Jack Aubrey, die Originalfigur ist Thomas Cochrane, der ist dem nachempfunden. Das war ein großer Seeheld der Briten.
Okay.
Und diese ganze Unabhängigkeitskiste, die Griechen hatten immer wieder Aufstände gemacht. Das zog sich durch die Geschichte so durch, des 18., 19. Jahrhunderts. Und dann aber passiert natürlich Folgendes, in Europa bricht dieser Panhellenismus aus. Also man so romantisches Schwärmen über das alte Griechenland von Dichtern angetrieben. Nicht? Also Byron beispielsweise, Percy Shelley, diese Engländer, die dann die Trümmer besichtigten, das alles sahen. Dann kam in Europa diese Griechenlust auf. An deutschen Gymnasien wurde Altgriechisch unterrichtet, bevor Englisch unterrichtet wurde. Also um 1860 konntest du an einem deutschen Gymnasium Latein und Griechisch lernen, aber Englisch gab es als Sprache noch überhaupt nicht im Gymnasium. Und da entsteht so eine Grekophilie, also Liebe zum alten Griechenland. Und damit mischen sich die Europäer jetzt plötzlich in diese Kiste ein. Und damit beginnt das ernsthaft zu werden. Also vor allem die Franzosen und die Briten stellen dann Flotte auch bereit. Und dann kommt es dann eben, wenn man so will, zu ernsthaften kriegerischen Auseinandersetzungen. Darunter eben dann zu einer großen Seeschlacht, bei der dieses Osmanische Reich unterliegt. Und damit kriegt die Sache Feuer. Und erst befeuert wird es tatsächlich von einer Frau tatsächlich. Der erste General der griechischen Streitkräfte ist Manta Mavrogenou, ein junges Mädchen, die eine Armee aufstellt. 800 Mann und so drei Schiffe und so und damit Mykonos befreit. Also es gab dann ganz verrückte Vögel bei der Angelegenheit. Und das endet dann tatsächlich in der griechischen Unabhängigkeit.
Mhm. Und eine der bekanntesten Städte ja auch auf Rhodos ist ja auch Lindos, ne?
Ja, also Lindos ist eine ganz andere Kiste, da haben wir eine andere Situation. Wenn wir uns jetzt über Rhodos, Alt-Rhodos unterhalten oder Rhodos unterhalten, dann sprechen wir natürlich über das 16. Jahrhundert, über die Kreuzritter. Und wenn wir über Lindos sprechen, dann haben wir hier tatsächlich eines der schönsten Ensembles der Welt. Eine von nur zwei Stellen auf der Erde, wo man einen antiken Tempel, nämlich einen klassischen Tempel, in einer mittelalterlichen Burgmauer hat und darunter kleine, weiße, schachtelartige Häuser. Und wenn du oben auf dem Busparkplatz stehst und guckst runter auf Alt Lindos, dann hast du den Blick, mit dem Homer Troja beschreibt. Mhm. Die einzige Chance in deinem Leben, das antike Troja zu sehen, ist der Blick auf Alt Lindos oder Akrolindos. Wissen die meisten Menschen überhaupt nicht. Ich bin jedes Mal gänsehäutig erschüttert, wenn ich da oben stehe. Dann kommen mir immer so Zeilen aus der Ilias in den Kopf, nicht von Homer.
Ja, also ich meine, wenn ich auf Rhodos bin, ist das ein absolutes Muss. Immer nach Lindos hoch auf die Akropolis. Letztes Mal habe ich dann auch unter der Akropolis ein paar Nächte ein schönes Apartment gehabt und konnte dann abends immer schön auf die erleuchtete Akropolis schauen. Das ist schon eine tolle Sache. Und am besten ist es dann immer nochmal der Tipp, den habe ich glaube ich schon in einem anderen Podcast auch gegeben, immer so gegen abends dahin zu gehen, da ist es dann nicht mehr so voll und da ist das Licht so richtig klasse.
Das ist ein absoluter Traum. Und mit den ganzen kleinen Restaurants und Bars da unten drin, das ist auch immer schön gemacht. Ich meine, es ist natürlich eine Touri-Falle erster Güteklasse, aber es sieht einfach spektakulär aus. Man kann einen tollen Tag da verbringen. Ich glaube, wir müssen unseren Hörern da mal eine Sache ganz kurz erklären. Akropolis ist ein Fachbegriff für einen Burgberg. Also damit ist nicht nur dieses Ding in Athen gemeint, sondern jeder griechische, zu einer griechischen unabhängigen Stadt gehörende Burgberg heißt Akropolis. Aber wir Archäologen machen es also eigentlich einfach. Wir sagen, Akropolis benutzen wir nur für Athen und die anderen Dinger nennen wir Akrokorinth, Akrolindos, Akrorodos. Damit jeder weiß, wovon man spricht. Das ist die einfachste Möglichkeit, damit umzugehen, weil sonst laberst du dich blutig wegen Akropolis. Deswegen immer Akrolindos.
Das ist also ähnlich wie bei den Bergen, ne? Bei Pantokrator.
Genau, Pantokrator, der Weltenbeherrscher. Ne?
Genau, ganz das klar, ist ja auch überall.
Ist ja eigentlich ist das ist der allessehende Gott in der Kuppel einer orthodoxen Kirche.
Genau, deshalb hat jede Insel seinen eigenen Berg dafür, der so heißt.
Genau. Also du kannst dich gerne am Pantokrator mit irgendjemandem verabreden, musst du sagen, welche Insel.
Sonst wird es lustig. Das wird sehr lustig, ja. Nee, also Akropolis, Lindos ist ein absolutes Muss, das gehört dazu. Lindos ja auch, wie du ja gesagt hast, auch eine der Stadtstaaten, ne?
Ja, genau.
Andere war Kamiros, auch sehr schön, finde ich. Auch wenn man da so gegen Abend hingeht, ist das auch ein richtig toller Blick, den man da hat, ne?
Alles schön. Also wie gesagt, das war eine ganz große Angelegenheit. Und die Insel hatte natürlich, man merkt mit diesem Abendlicht, das ist ja was ganz Besonderes. Also wer das mal erlebt hat auf Rhodos, wenn die Sonne dort untergeht, du hast ja in Rhodos die Auswahl zwischen zwei Meeren. Ne? Also du hast ja zwei unterschiedliche Meere, die du da bespielen darfst. Das ist ja auch was Tolles an der Angelegenheit. Deswegen hast du sehr unterschiedliche Wind- und Temperaturverhältnisse auch auf der Insel. Also
du richtig,
kannst ja 10 Kilometer Autofahrt die Temperatur für dich selber um 20 Grad regulieren manchmal.
Ja, aber, manchmal, ja.
So manchmal, ja. Also ja, wenn du die speziellen Tage hast, ne, dann also gerade Anfang Januar, nicht?
Ja, das stimmt dann, wieder, ja.
Ja, wenn die Meeres kommen, die 12 Tage, dann kann das wirklich bis zu 20 Grad differieren. Hm. Aber das Besondere an der Angelegenheit ist eben hier, dass du tatsächlich, was Rhodos angeht, eine ganz große Vielfältigkeit hast. Ne? Also sowohl von der Natur her, als auch von der Bebauung, wahnsinnig viel Geschichte natürlich hast und das Irrsinnslicht. Und dann merkt man, das ist die einzige Insel, die dem Sonnengott gewidmet war, Helios.
Rhodos, ja, genau.
Ja, Rhodos ist die Insel des Sonnengottes und deswegen hatten die ja auch diese spezielle Statue, die ja zu den sieben Weltwundern gehörte, der Kolossos von Rhodos, der ja breitbeinig da angeblich über der Hafeneinfahrt stand. Vermutlich stand er eher in der Ortsmitte. Aber das ist halt auch berühmt für Rhodos.
Ja, absolut. Jetzt stehen da die zwei Hirschkühe drauf.
Genau, auf der Insel, die keinen einzigen Hirsch hat.
Nee, dann hat einen Hirsch. Ja. Die haben dort das Dammer-Dammer-Wild.
Ja, aber später eingeführt.
Ja, gut, okay. Aber das ist ja sogar irgendwie eine Hirschart, die es nur auf Rhodos gibt.
Ja, es sind Dammhirsche. Also das sind Verwandte unserer, die Dammhirsche, die stammen aus dem Irak. Das ist eine Hirschart, die aus dem Irak sich verbreitet hat. Bei uns sind die künstlich eingeführt worden, für die Jagd beispielsweise. Im 17. Jahrhundert hat man die in Europa eingeführt. Die extra von da aus rübergebracht, weil die eben als Jagdwild so mit der schönen Schaufel eine ganz besondere Bedeutung hatten.
Okay.
Und der Sika-Hirsch, den wir bei uns haben, der ist um 1904 von einem Hamburger Kaufmann eingeführt worden.
Man lernt die aus, bei dir. Das ist echt Wahnsinn.
Ich geb's zu.
Aber nochmal zurück zu Kamiros. Ist ja, da gibt's natürlich auch die ganz normalen Busfahrten hin. Ich empfehle da mit dem Mietwagen hinzufahren. Das ist ja Lindos, das ist ja auf der Ostseite und Kamiros ist ja praktisch genau gegenüber auf der Westseite. Die ist auch nicht so touristisch, die Seite. Die ist auch kühler im Sommer. Also wenn man mal ein kühles Eckchen sucht, Westseite ist immer kühler. Und Kamiros, da kann man auch wirklich ja die ganzen Mauern noch sehen. Man kann drumherum laufen und hat auch von oben her einen tollen Blick aufs Meer. Und unter einem liegt dann die ganze Stadt Kamiros.
Absolut. Also absolut wunderschön. Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Müsste später mal versuchen, ob wir es rausgeschnitten bekommen.
Ja. Das gehört dazu. Ne?
Übrigens, was ein großer Tipp ist, noch Prassonissi. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wart. Du wirst kennen, Dieter, du bist ja ein Fachmann für Rodos. Ich finde Prassonissi wahnsinnig schön, weil da bist du natürlich mit wenigen Schritten, kannst du zwischen Ägäis und Mittelmeer dich entscheiden. Kannst du
richtig. Wandern. Manchmal ist diese Landzunge, die da ist, zu der Insel, ist sogar überspült. Dann kannst du das nicht. Dann haben wir da einen Mischmasch. Es war jetzt auch ein paar Jahre, war das auch so, dass man gar nicht mehr auf die Insel laufen konnte. Letztes Jahr konnte man wieder, da bin ich natürlich auch sofort hin und da gibt es auch am Ende dieser Insel einen sehr schönen Leuchtturm. Könnte man auch als Lost Places mittlerweile bezeichnen. Vor ein paar Jahren war da noch alles zu. Mittlerweile hat es irgendjemand aufgebrochen, so wie immer. Man kann natürlich reingehen. Ich kann es nicht empfehlen, weil der natürlich baufällig ist. Also nicht reingehen dort. Ne? Ganz, ganz wichtig. Aber ist einfach toll und man kann tolle Bilder da machen mit diesem Leuchtturm.
Schon Dieter, du weißt, was du jetzt gerade getan hast. Ne?
Was denn?
Du kennst ja, wenn du zu Leuten sagst, tu das auf keinen Fall.
Ja, muss ich das sagen?
Hast du einen großen Anreiz geschaffen, genau
das? Ich kann doch nicht sagen, geht da hin. Nein, das ist Lost Place und das kann auch gefährlich sein.
Das ist völlig recht. Dieter steht, wenn er dort unten ist, dann immer vorne und verkauft Tickets dafür.
Dann verkauft doch einfach so unsere. Nee, wir müssen unsere Podcasts aufnehmen, auf CD pressen und wer da rein will, muss erstmal so eine CD kaufen. So müssen wir das machen.
So muss man das machen. Nee, wir machen das auf Kompaktkassetten, ziehen wir das Ganze.
Auch ja, gut. Genau.
Uralte, ja.
Tun Walkmans dazu verkaufen.
Das ist eine tolle Idee. Retro. Und zwar alle mit so griechischen Symbolen drauf und dann mit der Behauptung, wo dann einfach sagen, das haben schon die alten Griechen benutzt.
Ja, natürlich. Haben die ja auch.
Ja. Die heute 60, 70 sind, die haben das damals benutzt.
Lügen wir ja noch nicht.
Die alten Griechen. Wie sieht es denn schlossmäßig aus? Gibt es da auf Rhodos auch was? So richtig schöne Schlösser, wie man sie kennt?
Nee, das ist nicht. Also nicht so, dass mir so unbedingt ins Auge gesprungen wäre. Okay. Da kommen wir dann den Korfu zu, wenn wir darüber reden.
Genau. Ja, wir machen ja auch noch, nur mal so nebenbei informiert, wir machen ja auch noch einen Burgen- und Geschichten-Podcast über Korfu. Wird auch noch kommen.
Und da können wir ja eigentlich jetzt schon mal darauf hinweisen, weil das könnte nämlich der nächste sein, oder Dieter?
Das haben wir ja gerade gemacht. Hast du nicht zugehört?
Doch, ich habe zugehört, aber ich wollte sozusagen den Abschluss finden für diesen Podcast.
Ach so,
Ich glaube, der hat währenddessen, glaube ich, den Namen des Restaurants gegoogelt. Er hatte
wieder Hunger. Ich habe die Speisekarte schon gesichtet, jawohl. Ne? So.
Du bist wieder ins Rezina-Fass als Kind ins Rezina-Fass gefallen.
Ja. Genau.
Also es gibt auf Rhodos ja sehr viele Kastelle auch und Monolithos zum Beispiel oder Kritinia, das sind ja alle welche, die früher auch mit Sichtverbindungen auch waren. Ne?
Ja, die gab natürlich, generell war das so, alle diese Inseln, die zum Beispiel von den Venezianern oder vom Orden der Malteser, Johanniter, Hospitaliter besetzt waren, die hatten diese Sichtverbindungstürme. Und zwar, oder Kastelle, klar, das hatte damit zu tun, dass diese Inseln dauernd von Piraten angegriffen wurden. Also das Piratenunwesen war fürchterlich. Und aus dem Grunde brauchte man diese Türme, die nachts dann sehr schnell Feuer aufbauen, also sehr schnell Feuer entzünden konnten. Und diese Feuerketten, die übersprangen ganze Inseln in wenigen Minuten. Und damit war die Bevölkerung gewarnt. Also wenn so ein Schiff Piratenüberfall oder ankommende Piraten oder Gegner meldete, dann konnte das über diese Türme über eine komplette Insel weitergegeben werden. Genau. Und so verstehen sich diese Kastelle. Also wenn man, das kann man ganz gut sehen, wenn man mal in Kalabrien ist, in Crotone. Da gibt es den Ort La Castella, einer der schönsten Burgen der Welt, nicht, die auf so einer Sandinsel vor der Küste steht. Und die haben so eine Schautafel. Und da kann man sehr gut sehen, wie der deutsche Kaiser Karl V. damals da ringsrum diese Feuertürme aufgebaut hat und diese Signaltürme, von denen viele noch stehen, die man heute noch besichtigen kann. Ne? Die stehen eigentlich überall, auf Mallorca beispielsweise. Eins der besten Speiselokale auf Mallorca ist der Torre de Arta. Das ist einer dieser Feuertürme gegen Piraten. Da gibt es heute super Spanferkel. Schmidt wieder was.
Ja,
wenn du nächstes Mal auf Mallorca bist, dann weißt du Bescheid.
Ich weiß Bescheid.
Aber es gibt auch
die Spanferkel mehr anderen. Ja.
Jedenfalls gibt es auf Rhodos sehr viele auch Türme noch, Wachtürme, die man sich anschauen kann. Einige der Wachtürme laufe ich sozusagen auch mit den Wanderungen an. Ein Kastell, das im Grunde eigentlich nicht so richtig irgendwo auftaucht in den Reiseführern ist auch eine Wanderung bei mir, die ist in Ziana. Mhm. Da siehst du auch vom Ort aus eigentlich von unten her gar nichts. Ich weiß natürlich mittlerweile, wo sie ist. Letztes Jahr war ich da auch wieder drauf. Mittlerweile wird es immer ein bisschen schwieriger, da hochzuklettern, weil die Steine da weggebröckelt sind. Ja. Aber die, weiß ich, kennst du die?
Ja, ich kenne sie, Anna.
Ja. Und die ist von unten eigentlich nicht zu sehen.
Nein, die ist ja auch, man hat das ja clever gemacht. In Siana hat man ja die Steine in der Mitte abgebaut und damit die Mauern genau in die Lücken gesetzt. Das ist ja, ja. Eins der ökonomischen Bauwerke, die ich je gesehen habe, indem man versucht hat, den Naturstein mit Mauerwerk zu kombinieren und dadurch hatte man weniger Baukosten bei der ganzen Angelegenheit. Ne?
Und von hinten her sozusagen zur Bergseite hin, da sieht man schon noch eine beachtliche Mauer, die da aufgebaut wurde, weiß nicht, über einen Meter dick oder so. Also da kann man die schon sehen, man muss hochgehen, aber auch das muss ich sagen, ist nicht so ganz ohne, weil da im Moment, das letzte Mal, wie ich oben war, haben die scheinbar versucht, irgendwie einen neuen Weg hinzumachen, aber der ist irgendwie noch nicht so fertig. Kann natürlich sein, dass er dieses Jahr vielleicht fertig ist.
Ja, die sind ja durch die Waldbeine so ein bisschen zurückgeworfen worden da auch.
Ne? Ja, ich war ja kurz drauf da, also... zum Glück sind nur 2-3 von meinen Wanderungen davon betroffen worden, von den Waldbränden. Das war so wie so eine Sichel ist das über die Insel rübergezogen, dieser Waldbrand, das muss man wirklich so sagen.
Ich weiß, der war ja vor Lindos, nördlich von Lindos hat es stark gebrannt in der Ecke.
Genau.
Ja, die hatten einfach Pech, dass der Wind stand in die falsche Richtung. Ne?
Naja, der hat halt genau jetzt in die Richtung über die Insel rübergeblasen, das war
genau,
das Problem.
Genau, rübergeblasen und das genau in die Bereiche geblasen, wo viel Vegetation war und nicht in die Bereiche, wo viel Felsen ist. Ne?
Das genau, und viel nicht nur Vegetation, sondern wo auch viele Touristen sind.
Naja, klar, das war schon eine kritische Situation. Hat nicht unbedingt geholfen, dass die aus Athen herbeigeeilten Polizisten sich damit die Zeit vertrieben haben, Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen, die Wasser transportiert haben zum Löschen, weil der TÜV abgelaufen war.
Ach, haben die das? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Dann irgendwann hat dann der Chef des Inselrates, da hat die Polizisten auf eine Fähre gesetzt und hat gesagt, da ist die Tür und das ist die Richtung, die dürft ihr jetzt wieder fahren. Wenn ihr nichts Besseres könnt als das, brauchen wir euch nicht. Wir brauchen hier Feuerwehrleute, ihr seid hier sehr überflüssig. Ganz
genau. Lass uns noch kurz über Felerimus sprechen, das ist auch in der Nähe von Rhodos Stadt, oben auf dem Berg. Ja, fällt dir was ein dazu? Felerimus ist ja zum einen dieses Kreuz mit dem Kreuzweg dorthin. Auf der anderen Seite ist ja das alte Kloster, Kirchen.
Ja, das ist natürlich gigantisch, weil die Kirche auch einen starken Bezug zu den Hospitalitern hat. Den Rittern. Ne?
Ja,
das heißt, du findest da ja die Kreuze überall. Also vor dem Kloster unten liegen die alten Kreuze noch, die man da unten sehen kann. Also das ist schon ein großartiges Ensemble dort. Ne?
Sollte man auf jeden Fall auch gesehen haben, auch wenn es bei meiner Wanderung ein bisschen anstrengend ist, hochzugehen. Aber sollte man trotzdem gesehen haben, man kann ja auch einen ganz normalen Ausflug, man kann ja mit dem Auto hochfahren. Also
ich finde es halt toll, es war ein Tempel der Pallas Athene. Ne? Das hat ja als Athene-Tempel begonnen, also im dritten Jahrhundert vor Christus. Und auf den Grundmauern ist dann diese Kirche als Einsiedelei von Felerimus erstmal errichtet worden. Und daraus ist dann später durch die Hospitaliter größere Kirchenbau entstanden. Also eine uralte Geschichte. Ich finde es ja im ganzen Mittelmeerraum immer wieder auch diese Reminiszenzen, dass diese Bauten aufeinander stehen. Ne? Das finde ich halt so irrsinnig. Ne?
Ja. Absolut. Also Rundreise könnte man sehr schön machen, ne? Von Rhodos Stadt aus, die Altstadt sich anschauen, dann natürlich auch über Rhodos Stadt ist ja auch noch eine Akropolis. Akropolis, wie hast du gesagt?
Akro-Rhodos. Genau.
Das habe ich nicht rausgebracht, oder?
Nein. Aber warst du schon mal, gerade noch mal ganz kurz zu Felerimus zurück, warst du schon mal in dieser Höhlenkirche, Archios Georgios?
Du meinst in Rhodos Stadt?
Am Kloster. In der Nähe des Klosters gibt es die Höhlenkirche. Und da hast du Fresken, das gibt es Fresken aus dem 15. Jahrhundert.
Ach doch, warte mal, das letzte Mal, glaube ich, war ich drinne. Doch, da war die zufälligerweise offen. Die ist so ein bisschen in die Erde reingebaut, ne?
Genau.
Ja. Doch, da war ich diesmal drinne, ja.
Großartig, oder?
Ja, absolut.
Ja.
Was ihr so alles kennt.
Das heißt, wir waren schon mal da, ne?
Ja, ich war auch schon mal da. Ich kenne nur Kostas.
Also. Ich wollte gerade sagen, du warst ja nur bei Costa in der Taverne.
Das reicht für Schmidt. Schmidt hatte einen guten Tag und das ist wichtig.
Ja, genau. Ne? So muss es sein.
Ne? Uso dazu.
Ja, Einer reicht da nicht. Ne?
Ja, ja. In Köln sagt man, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ne?
Ja, genau. Ja. Aber bei Köln, bei Kölsch sind es ja auch nur Stelzen. So.
Ja gut, die
habt ihr noch was zu Rodos?
Also ich hätte noch viel, aber ich sag mal jetzt in dem Rahmen Geschichte und Burgen und so haben wir, glaube ich, jetzt das mindestens mal alles angesprochen. Burg Krytynia sollte man auf jeden Fall sich anschauen. Die Monolithos, das Kastell sollte man anschauen. Camiros sollte man anschauen. Die Altstadt sollte man anschauen. Lindos sollte man anschauen. Also das ist schon mal so das Wichtige. Philremus sollte man anschauen. Das sind das sind schon so die ganz, ganz wichtigen. Es gibt übrigens bei, fällt mir da noch was ein, bei Krytynia unterhalb, da ist Camiros Scala, das ist ein Hafen, wo man auch rüber auf die Nachbarinsel Chalki fahren kann. Auch eine sehr schöne Burg da oben. Sehr schöne Burg ist da auf Chalki. Da gibt es am Hafen gibt's ein lykisches Grab, was direkt am Parkplatz ist. Wird meistens nicht gesehen von den Urlaubern, aber das ist wirklich, man kann es direkt, wenn man weiß, wo es ist, das ist ein altes lykisches Grab, direkt am Parkplatz kann man da noch sehen und man kann bis auf, ich sag mal, 3 Meter rangehen, also das ist schon nur mal als Tipp so.
Ja, das ist in den Felsen reingeschlagen.
Genau,
das
richtig.
Grab mal ist, das ist ein Hippographium ist das, das ist dort in den Felsen hineingearbeitet, als Relief, Flachrelief. Wunderschön, das Felsengrab. Ja, genau.
Ja, Michael, fällt dir noch was ein, was wir unbedingt sagen müssen, oder haben wir so das grob jetzt mal abgehandelt?
Also ich würde sagen, erstmal muss man eines machen, man muss in jedem Fall in seinem Leben mal auf Rhodos gewesen sein. Das ist das Entscheidende. Ja. Ich halte es für eine der spannendsten Inseln im Mittelmeerraum. Sie hat eine famose Geschichte. Tolle Badestrände, sehr, sehr, sehr gute Ressorts. Also ich finde, das ist sowas für die ganze Familie, nicht? Man kann einen guten Urlaub machen, hat einen guten Mix aus Entspannung und Kultur. Und taucht tief in die Geschichte dieser Kreuzritter ein und das macht schon Spaß.
Genau. Schmidti, fängt dir jetzt noch was dazu ein als Resümee? Das war ja schon toll, oder?
Ja, das war super. Also wenn ich das nächste Mal nach Rhodos kommen sollte, weiß ich, 1 und 2 Wochen reichen nicht aus, um alles zu sehen, was wir in den ganzen Podcast hier schon besprochen haben. Ja. Allein schon, wenn ich die Wanderung mache von Dieter, ich brauche ja nach jeder Wanderung dann erstmal 2 Tage Pause. Also das kann dann alles ein bisschen dauern.
So anstrengend sind die jetzt auch nicht.
Ja, ich muss laufen. Ne?
Aber es wäre schon schön. Ja. Aber wir sollten das mal zu dritt machen und das dokumentieren und dann können wir das ja dann auch wieder irgendwie einstellen, indem wir einen kleinen Videoblog machen und zeigen dann mal unser Rhodos. Das wäre eine tolle Idee eigentlich.
Ja, dann machen wir einen Videopodcast. Haben wir vom Disney ja auch schon gemacht, vom Disney.
Genau.
Ja.
Also dann könnt ihr.
Ich hab ein paar schöne Videos, also die ich dort gedreht habe. Philemos zum Beispiel auch. Die kann ich euch ja mal schicken und dann könnt ihr gucken, wo ihr die eingepflegt bekommt.
Jo. Eingepflegt hört sich
gut an. Eingepflegt hört sich
gut an. Eingepflegt. Klingt doch nett. Pflegen klingt immer gut, oder?
Ja, dann machen wir mal eine gepflegte Pause jetzt mit unserer Audioreise heute. Rhodos, die Burgen und die Geschichte. Und würde ich mal sagen, wir haben ja schon geteased sozusagen aufs Nächste, dass wir dann den nächsten Abstecher mal in Korfu machen, oder?
So machen wir es, absolut. Und nicht vergessen, audioreise.de, da findet ihr unseren Podcast, wo wir überall zu hören sind, audioreise.de. Genau.
Und wenn ihr, glaube ich, so 12 Tage wartet oder so, dann bin ich schon wieder auf Korfu.
Nee, das ist ja gemein.
Bei mir dauert das ja so gar nicht so wahnsinnig lange. Dann fliege ich da nicht schon direkt wieder hin, bleibe erstmal 3 Tage dort und dann gehe ich wieder auf meine obligatorische. Dann fahre ich wieder meinen Propeller, da fahre ich wieder das gesamte östliche Mittelmeer ab.
Ja, fliege nach Korfu, das werden wir dann auch besprechen. Ne?
Gerne.
Im nächsten Podcast. Dankeschön, Michael Corneli, fürs Erste. Und wir hören uns dann beim nächsten Podcast wieder. Dann geht's nach Korfu.
Genau, danke Michael, danke Andi Schmidt.
Gerne.
Gerne.
Leute, stopp, wir haben was vergessen.
Was?
Ja, ehe wir uns jetzt hier so einfach mal die kalte Küche verabschieden. Was ist eigentlich mit dem Kloster Zambika?
Stimmt, da war noch was. Das kommt mir auch bekannt vor. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo besprochen. Aber ja, macht ruhig.
Wir haben es schon mal erwähnt, aber Michael kann mit Sicherheit noch mehr drüber erzählen als ich.
Ja.
Ja, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Pilgerstätte hier in Rhodos. Und zwar vor allen Dingen für Frauen, die kinderlos geblieben sind. Da pilgert man hin, wenn man unbedingt ein Kind haben möchte und das nicht klappt. Und da müssen die Frauen dann barfuß pilgern. Mittlerweile haben die Frauen aber spitz gekriegt, dass es ja auch daran liegen könnte, dass der Mann es vielleicht nicht richtig bringt. Und jetzt müssen die Männer mitpilgern. Finden die nicht ganz so wahnsinnig toll, ist aber so. So ist es im Leben eben manchmal. Also pilgern die Männer ganz brav und schön mit. zum Kloster Zambika. Und das Tolle ist, wenn dann ein Kind geboren wird, das also aufgrund dieser Pilgerreise dann doch empfangen wird, dann heißt das Mädchen Zambika. Und wenn es ein Junge ist, heißt er Zambiko. Und das, wenn ihr also mal im griechischen Restaurant eine Zambika oder einen Zambiko findet, könnt ihr fast zu 100% davon ausgehen, schlicht und ergreifend richtig, die kommen aus Rhodos.
Genau, aber nicht zu den Kindern dann sagen, na, das hat bei deinen Eltern vorher eigentlich auch nicht so geklappt, oder?
Ja gut, vielleicht dann lieber doch nicht.
Und man kann natürlich auch dazu sagen, man hat natürlich von dort aus auch einen wunderbaren Blick.
Absolut, wunderschön.
Und ich habe eine Wanderung, die geht einmal drumherum.
Super. Peter.
Also, meine Damen und Herren, wer jetzt sagt, mir ist das alles zu doof, ich finde die Plätze sowieso alle nicht, der wendet sich direkt an Dieter, oder?
Richtig.
Ja, das ist ja üblich so, oder?
Das ist schon immer so gewesen, ne? Wenn man nicht weiter weiß, haben wir immer einen Dieter gefragt.
Ja, wenn man nicht weiter weiß, dann fragt man halt den Dieter. Der Dieter wird schon richten, der Dieter macht das gut.
Genau. Also. Mika, haben wir jetzt auch noch, sonst hätten wir das vergessen, das wäre ja auch ganz, ganz wichtig gewesen.
Ja.
Ja. Okay, dann schließen wir jetzt ab, Rhodos, Geschichte und Burgen und verweisen natürlich gerne auf unsere anderen Podcasts, wo es auch um Geschichte und Burgen geht, nämlich Korfu und Malta.
Audioreise, Infos und Tipps zu Urlaub und Reisen.